SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio. Der Handelskrieg hinterlässt seine Spuren. Chinas Wirtschaft ist im Krebsgang. Nordmazedonien und Albanien seien nicht reif genug für Beitrittsverhandlungen mit der EU, sagt Frankreich. Stimmt nicht, sagt der Experte im Rendezvous-Interview. Die Wut der Araber in Israel. In den arabischen Vierteln ist die Kriminalität außer Kontrolle. Die Täter werden selten gefasst. Das werfen die arabischen Bürgerinnen und Bürger Israels der Polizei vor bei Demonstrationen.
Die wissen, was passiert in Iran, in einem geschlossenen Gebiet, in Irak und in Syrien und alles. Aber sie wissen nicht, den Waffen hier, wo das Waffen ist. Das ist unglaublich.
Nun reagiert die israelische Politik. Und die Angst der Juden in Europa. Nach dem versuchten Anschlag auf eine Synagoge in Halle vor einer Woche fragen wir die Antisemitismusbeauftragte der EU. Was kann man tun, um Antisemitismus in Europa einzudämmen? Das Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous, die kompakte Stunde ab 12.30 Uhr, diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Lang staunte die Welt über China. Die Wirtschaft der Volksrepublik wuchs zweistellig. Schon seit einiger Zeit verlangsamt sich das Wachstum, doch jetzt stockt es unerwartet. Martin Aldrovandi in Shanghai. Chinas Volkswirtschaft wächst im dritten Quartal noch um 6%. Für China ist das wenig, also so wenig wie seit 30 Jahren nicht mehr. Macht das der Regierung Sorgen?
Ja, das ist wahrscheinlich so. Also das Wirtschaftswachstum ist in China ja nach wie vor sehr, sehr wichtig, weil die Regierung daran gemessen wird. Das ist viel stärker als bei uns der Fall. Und deshalb versucht man es lange ja auch zu stützen. Und gleichzeitig ist sich die Regierung aber auch bewusst, dass eben die riesigen Wachstumszahlen der Nullerjahre zum Beispiel, dass die wirklich vorbei sind. Und man versucht, die Bevölkerung schon seit einer Weile langsam darauf einzustimmen.
Hofft denn die Regierung, ihre Wirtschaft noch durch ihre Road-and-Belt-Pläne, also durch die Seidenstraße, noch anzukurbeln?
Ja, also die Belt and Road-Initiative oder eben die ganz vielen Initiativen, da profitieren eher die großen Staatskonzerne, also Unternehmen, die eben Infrastruktur bereitstellen, Bauunternehmen, weil die, für die ist es in China immer schwieriger, weil der Markt in China da langsam aber sicher gesättigt ist. Man kann also nicht noch einen zweiten und dritten Flughafen am selben Ort bauen. Und diese Firmen, die können ihre Kapazitäten dank der One Belt, One Road-Initiative eben ins Ausland bringen. Aber sonst jetzt der ganzen Wirtschaft, ob das wirklich was hilft, das weiß ich nicht.
Welche Industrien sind denn noch erfolgreich?
Erfolgreiche Unternehmen in China, das sind Tech-Unternehmen, Unternehmen in der Tech-Branche, die ganze künstliche Intelligenz, da hat man ganz viel Hoffnungen, da investiert der Staat auch viel Geld, Telekom-Unternehmen oder auch der ganze E-Commerce. Wenn man zum Beispiel an Alibaba und all die Plattformen denkt, auch hat der Tourismus in China selbst zugenommen. Aber gleichzeitig gibt es auch Verunsicherung bei den Konsumenten, eben wenn wir auch an den Handelskrieg, an den Handelskonflikt mit den USA denken. Das heißt, der Binnenkonsum in China, der kommt unter Druck. Dabei möchte die Regierung ja eigentlich genau diesen eigentlich ankurbeln.
Wo stockt es denn?
In ganz vielen Branchen, zum Beispiel in der Automobilindustrie, die hat große Sorgen in China, nachdem sie eben sehr lange gewachsen ist. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall, schon seit einiger Zeit. Das hat dann auch Auswirkungen darüber hinaus, also zum Beispiel auf die ganzen Zulieferer und damit eben auf die ganze Wirtschaft. Dann Industrien wie Kohle, Stahl etc., die haben schon seit Jahren Probleme. Da war ich auch schon in Gebieten, wo die Leute kaum mehr Lohn bekommen, also einfach noch weiter beschäftigt werden, damit eben ganz wenig Geld. Dann auch der Immobilienmarkt, der macht in China schon Sorgen, also in vielen Orten, wo er eben überhitzt ist oder es schon Blasen schon geplatzt wurden. Das sind ganz viele Probleme, die China irgendwie in den Griff bekommen möchte.
Seit längerem bekannt ist, dass viele Lokalregierungen Schulden angehäuft haben. Wird das jetzt zu einem Problem?
Genau, auch das ist ein Problem, das muss man irgendwie in den Griff bekommen. Noch ist nicht überall klar, wie viele Schulden eben an den einzelnen Orten angehäuft wurden, wo das überhaupt versteckt ist zum Teil. Und wenn man das Schuldenproblem lösen will, dann schlägt das ja wiederum auch auf die Wachstumszahlen ein. Also das heißt, dann wächst dann die Wirtschaft weniger und das will man dann auch wieder nicht. Das heißt, es ist ein sehr, sehr schwieriges Problem, mit dem sich die Regierung eigentlich herumschlägt.
Danke für die Einschätzung und die Informationen aus Shanghai. Danke, Martin Aldrovandi. Zum Nachrichtenüberblick mit Annik Wangler.
Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft der Türkei Kriegsverbrechen in Nordsyrien vor. Es gebe erdrückende Beweise für willkürliche Angriffe von türkischer Seite auf Wohngebiete, berichtet Amnesty. Die Menschenrechtsorganisation zitiert auch türkische Quellen, welche von kurdischen Angriffen auf Wohngebiete in der Türkei berichten. Sollte dies tatsächlich passiert sein, dann hätten auch kurdische Kämpfer Völkerrecht verletzt, so Amnesty. Im nordsyrischen Kriegsgebiet selbst ist es am Tag nach der Verkündigung einer Waffenruhe vielerorts ruhig geblieben. Meldungen über Gefechte gibt es aber aus der umkämpften Stadt Ras al-Ain. In Barcelona hat der angekündigte Generalstreik begonnen, aus Protest gegen die Haftstrafen für 9 Separatistenführer. Laut Medienberichten wurden am Flughafen von Barcelona mindestens 36 Flüge gestrichen. Demonstrierende hätten zudem erneut vielerorts Straßen blockiert. Regionalzüge und die Metro von Barcelona würden heute weniger Fahrten anbieten, heißt es. Auch Hafenarbeiter und Angestellte der VW-Tochter Seat legten ihre Arbeit nieder. Wegen der Konfrontationen zwischen Separatisten und der Polizei wird das größte Fußballspiel im spanischen Fußball zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid nun verschoben. Das Spiel wäre für den 26. Oktober geplant gewesen. In vielen Regionen Frankreichs benötigen Zugpendler heute viel Geduld. Viele Regional- und S-Bahn-Züge sind ausgefallen, weil das Zugpersonal fehlt. Betroffen sind laut der Eisenbahngesellschaft SNCF vor allem Gebiete in Südfrankreich, die Bretagne und der Großraum Paris. Die Bahnmitarbeiter blieben zu Hause, weil gestern ein Regionalzug im Norden des Landes verunfallt war. Es gab 3 leicht Verletzte. In Frankreich darf das Zugpersonal nach Bahnunfällen in den Ausstand treten. In der Schweiz schauen die Kantone finanzpolitisch zuversichtlich auf das nächste Jahr. Das zeigt eine Auswertung von 25 der 26 Kantonsbudgets durch die Nachrichtenagentur Kiesten SDA. Demnach rechnen 15 Kantone mit schwarzen Zahlen, 10 mit roten. Das größte Defizit sieht der Kanton Genf vor, fast 600 Millionen Franken. Dies unter anderem wegen der Unternehmenssteuerreform. Auf der anderen Seite rechnen der Kanton Bern mit einem Plus von 217 Millionen Franken und Zug mit einem Überschuss von 149 Millionen Franken. Noch nie wurden so wenige Schweizer Banknoten gefälscht wie letztes Jahr. Das Bundesamt für Polizei Fedpol führt dies auf die hohe Qualität der neuen Banknoten zurück. 2018 verzeichnete das Fedpol exakt 1200 Blüten im Gesamtwert von 208.000 Franken. Zum Vergleich, 2001 lag der Wert aller Blüten noch bei über 65 Millionen Franken. Der Betrieb einer berüchtigten Gefängnisinsel in New York soll eingestellt werden. Das Stadtparlament hat der Schließung von Rikers Island zugestimmt und fast 9 Milliarden Dollar gesprochen für den Bau moderner Gefängnisse in den nächsten Jahren in New York. Rikers Island steht in der Kritik, weil dort zu viele Gefangene auf wenig Raum inhaftiert sind, weil die Infrastruktur veraltet ist und weil es häufig zu Gewalt kommt. Dies wurde so auch in staatlichen Gutachten festgehalten. Das Wetter. Heute und morgen ziehen immer wieder Regenwolken über die Schweiz. An den Alpen und im Osten gibt es auch sonnige Phasen. Die Temperatur erreicht 15 bis 17 Grad.
Die Schlagzeile dieses Vormittags ließ aufhorchen.
Credit Suisse belastet Privatkunden künftig mit Negativzinsen.
Allerdings betroffen sind nicht alle Privatkunden, sondern nur Vermögende, die mehr als 2 Millionen Franken auf dem Konto haben. Sie bezahlen ab nächsten Jahr einen Strafzins von 0,75%. Die CS macht damit das Gleiche wie viele andere Banken auch. Lucia Theiler.
Geld auf ein Konto einzahlen und dafür von der Bank nicht mit Zinsen belohnt, sondern mit Negativzinsen bestraft werden. Das ist für vermögende Kunden inzwischen bei zahlreichen Banken Realität. Vor der Credit Suisse hat bereits die andere Schweizer Grossbank, die UBS, Strafzinsen für Kunden mit mehr als 2 Millionen Franken eingeführt. Aber auch die Graubündner Kantonalbank verlangt von Vermögenden für ihr Geld Geld. Neukunden werden dort beispielsweise bereits ab einer Viertelmillion zur Kasse gebeten. Die meisten Banken verrechnen also inzwischen Negativzinsen. Die meisten setzen aber keine fixen Limiten fest, so wie das nun die Credit Suisse getan hat. Diese Zurückhaltung, die lässt sich erklären. Die Negativzinsen der Schweizerischen Nationalbank den Kunden weiterzureichen, ist ein Tabu. Keine Bank will ihre Kunden vergraulen. Zugleich verursachen aber Kunden mit hohen Kontoständen Kosten. Denn die Banken müssen für ihr Geld, das sie bei der Schweizerischen Nationalbank lagern, ab einer gewissen Schwelle ebenfalls Gebühren bezahlen. Gut 1 Milliarde Franken kostet das die Banken insgesamt pro Jahr. Und diese Kosten wollen sie nicht selber tragen. Ein Ende der Negativzinspolitik der Nationalbank ist nicht in Sicht. Es ist also damit zu rechnen, dass die Geschäftsbanken vermehrt Negativzinsen weiterreichen an die Kunden. Eines haben die vergangenen Jahre mit Negativzinsen gezeigt. Die Hemmschwelle, die unliebsamen Strafzinsen den Kunden aufzuhalsen, die sinkt weiter.
Außerdem noch im Rendezvous. Der Beitritt zur EU für die Länder östlich von Wien ein Versprechen für ein besseres Leben. Für die EU ein finanzielles Risiko. Ein Dilemma, aufgezeigt an Nordmazedonien und Albanien. Und nicht beschützt im eigenen Land. Die arabischen Bürger Israels werfen genau das der israelischen Polizei vor. Sie schaue weg. Die Schweizer Winzer sollten jubeln, denn die Traubenernte wird reichhaltig und gut. Doch die Winzer sind im Gegenteil entsetzt und suchen Hilfe bei Bundesrat Parmelin. Im Westen der EU kämpft ein Gründungsmitglied, um sich freizumachen, Großbritannien. Im Osten kämpfen 6 Länder, um aufgenommen zu werden. 2 davon, Nordmazedonien und Albanien, haben zurzeit ganz schlechte Karten. Die EU will sie nicht einmal zu Beitrittsverhandlungen zulassen. Frankreich, die Niederlande und Dänemark bremsen, sehr zum Missfallen Deutschlands. Ihr Argument, Nordmazedonien und Albanien seien noch nicht so weit, noch nicht EU-reif. Stimmt das? Ich fragte den Leiter des Brüsseler Büros der Stiftung Wissenschaft und Politik, den Südosteuropa-Experten Dusan Relic, sind Nordmazedonien und Albanien wirklich weniger weit als die EU-Länder Rumänien und Bulgarien heute, zum Beispiel in Bezug auf Korruption oder Rechtsstaatlichkeit?
Ich glaube, es ist ganz nützlich, zuerst auf die geografische Karte zu gucken. Und dann sieht man, dass vom früheren Jugoslawien die paar Teilrepubliken, die noch nicht der EU beigetreten sind, zum Beispiel Nordmakedonien oder Bosnien-Herzegowina oder Albanien, das ja nicht Teil Jugoslawiens gewesen ist, dass alle diese Staaten von der EU und von der NATO umgeben sind. Das heißt, geografisch ist das keine Nachbarschaft der EU, sondern, wenn Sie das so wollen, der weiche Bauch der EU. Zweitens, diese Länder haben 3/4 ihres Außenhandels mit der EU, vor allem mit Deutschland und Italien. All das macht diese Länder zu einem mehr integrierten Teil der Europäischen Union, als es etliche EU-Staaten sind. Und dann zu Ihrer ursprünglichen Frage, Rumänien, Bulgarien. Aber ich würde sagen, in Sachen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, da sind derzeit zum Beispiel Ungarn oder Polen auch Problemfälle. Und bis unlängst hatten wir in Italien auch eine sehr rechtsgerichtete populistische Regierung an der Macht. All diese Staaten haben Demokratiedefizite, das ist eindeutig. Aber die EU ist nicht weniger sicherer geworden, weil Rumänien und Bulgarien der EU beigetreten sind, sondern umgekehrt, EU, die westliche Allianz, sind sicherer geworden, wenn sich die südliche Flanke der euroatlantischen Integration weiter festigt.
Das Argument Frankreichs ist ja unter anderem, dass Nordmakedonien und Albanien nicht weit genug sind im Moment. Haben Sie wirklich zu wenig gemacht?
Diese Länder bemühen sich seit 20, 30 Jahren um einen Beitritt zur EU. Man muss auch bedenken, dass es in Jugoslawien den Bürgerkrieg nach 91 gegeben hat, dass in Albanien der Staat buchstäblich zerfallen war nach dem Ende des Regimes Hoxha 91. Insgesamt ist es so, dass diese Länder eine viel schwierigere Transformation durchmachen als mittel- und osteuropäische Länder. Aber Kein Schritt dieser Transformation war selbstständig. Sie befinden sich unter einer starken Kontrolle und Beobachtung der EU. Und die Überwindung der nach wie vor offenen Konflikte in der Region, vor allem zum Beispiel das Kosovo-Problem, ist etwas, wo die Europäische Union zutiefst involviert ist, auch die Mitgliedstaaten wie Deutschland zum Beispiel. In diesem Sinne haben die 6 Ländergebiete dort keine volle Souveränität. Sie sind schon politisch unter der Führung der Europäischen Union. So kann man sagen, dass wenn es Probleme gibt, wenn die Defizite bemerkbar sind, dass es auch Defizite der Politik der EU und der wichtigsten Mitgliedstaaten zu dieser Region sind.
Heißt das, dass Sie diesen Schritt, die Beitrittsverhandlungen jetzt nicht sofort aufzunehmen, dass es jetzt noch keine Einigung gibt, dass Sie die für falsch halten?
Es war eine falsche Entscheidung. Und mein Argument ist, dass diese Länder schon längst ihre Souveränität in vielen Aspekten der Ehe abgetreten haben an die Europäische Union. So dass natürlich ein Gefühl der Beleidigung, wenn Sie so wollen, vorhanden ist, dass man sie jetzt außer vor lässt.
Sagt der Experte für EU-Erweiterungspolitik, der Südosteuropa-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, Dusan Relic in Brüssel. Und damit gleich weiter zu unserem EU-Korrespondenten, Charles Liebherr. Offenbar konnten sich die EU-Mitgliederländer nicht einigen, die Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien zu beginnen. Wie begründen denn das die Länder? Wie begründet das die EU?
Alle aktuellen Mitgliedsländer der Europäischen Union müssen solchen Beitrittsverhandlungen zustimmen. Und diese Einstimmigkeit ist aber eben nicht gegeben. Zwar ist man sich einig im Ziel, dass einmal alle Länder des Balkans eine Chance haben sollten, der EU beizutreten. Aber eben der Zeitplan, das Wie und unter welchen Voraussetzungen, das ist umstritten. Und darum ist der Entscheid innerhalb der EU im Moment blockiert.
Zu den Skeptikern gehören Frankreich, die Niederlande und Dänemark. Was befürchten die drei Länder denn konkret?
Also letztlich sind es in allen drei Ländern innenpolitische Gründe, die ausschlaggebend sind. Alle drei wollen verhindern, dass den dort starken populistischen, auch rechtsnationalistischen Parteien nun eine willkommene Plattform geboten würde für laute Kritik. Das Veto von Frankreich insbesondere hat aber auch noch ganz grundsätzliche Hintergründe. Der französische Präsident will den ganzen Prozess bei Beitrittsverhandlungen neu definieren. Er wünscht sich eher eine EU, die schneller entscheiden kann, mutige Reformen verabschieden kann. Und je größer der Club der EU wird in seinen Augen, desto schwieriger würden eben solche Entscheidungen unter den aktuellen Voraussetzungen. Man kann auch sagen, Frankreich hält Reformen innerhalb der EU im Moment für dringlicher als die Frage, ob nun neue Mitglieder aufgenommen werden sollen.
Sind denn Frankreich, die Niederlande und Dänemark die einzigen, die sich gegen die weitere EU-Erweiterung Richtung Osten wehren?
Also wahrscheinlich ist der Kreis der Skeptiker von sofortigen Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien tatsächlich etwas größer. Frankreich, die Niederlande, Dänemark, das sind die einzigen, die sich im Moment offen dagegen aussprechen. Andere Länder verstecken sich da lieber hinter den genannten drei oder signalisieren sogar Offenheiten dieser Frage im Wissen darum, dass es ohnehin nicht zu einem positiven Entscheid kommt im Moment.
Sie haben vorhin die Idee einer Reform angesprochen. Frankreichs Präsident Macron vertritt ja die Haltung, es sei besser, wenn man Beitrittsverhandlungen zu einem späteren Zeitpunkt einleite, den Beitritt dann aber schnell ermögliche, statt das Prozedere eben zum Beispiel über 20 Jahre lang auszudehnen. Was halten da die anderen um Deutschland dagegen?
Ja, letztlich ist es eine Frage der Strategie der Länder. Beide Seiten können für sich in Anspruch nehmen, valable Argumente zu haben. Deutschland bevorzugt eben eine Strategie eher der kleinen Schritte, welche Beitrittskandidaten langsam näher an die EU heranführen, differenziert auch länderspezifische Voraussetzungen, die zu erfüllen sind. Frankreich hingegen macht sich stark für einen klaren, einheitlichen Kriterienkatalog und dann eben kürzere Verhandlungszeiten, wenn es dann darum geht, den Beitritt zu finalisieren. Ich würde sagen, die EU hat schon beide Wege beschritten, Stichwort Osterweiterung und auch Stichwort Türkei. Was besser ist, das lässt sich wirklich nicht sagen. Politik ist auch immer etwas eingebettet in einen Zeitgeist. Und dieser Zeitgeist ist aktuell in der EU schon eher so, dass die EU stark mit sich selber beschäftigt ist und eben auch wenig Kraft erkennbar ist, jetzt in großen Schritten gemeinsam vorwärts zu gehen.
Danke für diese Einordnung, Charles Liebherr aus Brüssel. Sie hören Rendezvous, es ist 10 Minuten vor 1. Jede Woche wird in den israelisch-arabischen Gebieten mindestens eine Person ermordet. Die Opfer sind meist israelisch-arabische Bürgerinnen und Bürger und die Täter werden nur selten gefasst. Die arabische Bevölkerung Israels wirft der israelischen Polizei vor, sie mache zu wenig, um die organisierte Kriminalität in ihren Gemeinden zu bekämpfen. Als kürzlich an einem Tag gleich 4 Personen erschossen wurden, hatte die Bevölkerung genug. Seither streikt und protestiert sie. Die israelisch-arabischen Abgeordneten boykottierten sogar die Vereidigungsfeier in der Knesset. Inzwischen hat Premierminister Benjamin Netanyahu versprochen, mehr Polizei in die betroffenen Städte zu schicken, zum Beispiel nach Nazareth. Von dort die Reportage von Nahost-Korrespondentin Susan Brunner.
Mit einer Eisentüre und einem Schäferhund versucht Zahi Shashan, sein Haus und seine Familie zu schützen. Er fühlt sich hier in Nazareth nicht mehr sicher. Letztes Jahr wurde sein Bruder Nizar erschossen. Es geschah am Tag vor Ostern, beginnt Shashan zu erzählen. Mein Bruder ging nach einem Besuch bei uns in sein Stammlokal. Kurz darauf gab es dort eine Schießerei. Eine Kugel traf zufällig Nizars Kopf. 21 Tage lag Zahi Shashans Bruder im Spital, bevor er seine Verletzung erlag. Der Täter wurde bis heute nicht gefasst. Hier finden sie den Täter nie, wenn Araber die Opfer sind, sagt der Familienvater. Für redliche Leute sei die Situation hier unerträglich. Seinen 15-jährigen Sohn lasse er nicht einmal alleine zur Bäckerei um die Ecke gehen, sagt er. Und seine Tochter Haya hat sogar zu Hause Angst. Erst gestern habe ich eine Schießerei gehört, sagt die 25-Jährige. Wenn man dauernd Schüsse hört, fühlt man sich auch zu Hause nicht mehr sicher. Der Platz vor der griechisch-orthodoxen Kirche der Ankündigung, dort, wo der Engel Gabriel der Jungfrau Maria ein erstes Mal die Geburt Jesu verkündet haben soll, diesen Platz meiden nachts viele Einwohner von Nazareth. Der Aktivist Tarek Shihadi, der hier regelmäßig Protestaktionen gegen die Gewalt veranstaltet, erklärt, warum.
Why? Because we don't know when somebody will shoot.
Wir wissen nie, wann jemand schießen wird, sagt er. Kriminelle hätten vor der Kirche auch schon auf Gäste eines der Restaurants geschossen, das ihnen kein Schutzgeld bezahlen wolle. Die meisten Opfer seien arabische Bürgerinnen und Bürger Israels.
When an Arab guy kill a Jewish guy, what happened? 2 hours he will be out. They can do it. Why they are not doing it with us?
Wenn ein Araber einen Juden tötet, hat die israelische Polizei den Täter 2 Stunden später gefasst. Warum fasst sie die Täter nie, wenn das Opfer arabisch ist, fragt der Aktivist. Über die Mordaufklärungsrate streiten sich Aktivisten und die Polizei. Aber auch die Polizeistatistiken zeigen, bei weniger als der Hälfte der rund 70 Morde an arabischen Bürgern in diesem Jahr wurde der Täter gefasst. Die arabische Bevölkerung beklagt insbesondere die hohe Verbreitung von illegalen Waffen in ihren Gemeinden. Es könne nicht sein, dass der israelische Staat, weltweit für seine Überwachungstechnologie bekannt, dagegen machtlos sei, sagt Nabila Espagnoli, Psychologin und Leiterin eines Frauenzentrums in Nazareth. Die Palästinenserin mit israelischem Bürgerrecht hat in Deutschland studiert und kämpft seit Jahrzehnten gegen Gewalt an Frauen, auch mit jüdischen Frauen zusammen.
Die wissen, was passiert in Iran, in einem geschlossenen Gebiet, in Irak und in Syrien und alles. Aber sie wissen nicht hier, wo das Waffen ist. Das ist unglaublich.
Wasim Bader schaut auf seinem Handy einen israelischen Fernsehbericht. Er ist Sprecher der israelischen Polizei für die arabischen Medien. Mit dem Video will er Erfolge der Polizei im Kampf gegen die Kriminalität in arabischen Vierteln zeigen. Die israelische Polizei hat seit Anfang Jahr 3.800 Waffen eingesammelt und über 3.000 Verdächtige verhaftet. Aber Israel habe nur 31.000 Polizisten und mehr Sicherheitsprobleme zu bewältigen als viele andere Länder. Zudem seien Ermittlungen in arabischen Quartieren oft schwierig. Die arabische Gesellschaft ist viel verschwiegener als die jüdische Gesellschaft, sagt Bader, der selbst der arabischsprachigen Religionsgemeinschaft der Drusen angehört. Oft würden arabische Opferfamilien den Tatort reinigen, bevor die Polizei ihn untersuchen könne. Das erschwere ihre Arbeit. Wir von der Polizei appellieren deshalb an alle arabischen Bürger, mit uns zusammenzuarbeiten, um das Morden zu stoppen. Für eine bessere Zukunft, sagt der Polizeisprecher. Der Aktivist Tarek Shihadi findet die Vorwürfe des Polizeisprechers eine Frechheit.
It's a big bullshit. Where is the cooperation in Tel Aviv when somebody killed?
Die Leute in Tel Aviv kooperieren doch nicht besser mit der Polizei als unsere Gemeinschaft in Nazareth, sagt er.
I have a problem with that.
Das Misstrauen der israelisch-arabischen Bevölkerung gegenüber der Polizei ist groß. Die Demonstrationen gegen die Kriminalität haben die Politik allerdings aufgeschreckt. Sie stockt die Polizeipräsenz in arabischen Quartieren auf.
Aus Nazareth die Reportage von Susanne Brunner. Zurück in die Schweiz. Die Weinlese neigt sich dem Ende zu und Weinliebhaber können sich freuen. 2019 gilt schon jetzt als guter Jahrgang, denn die Trauben sind von guter Qualität und in ausreichender Menge vorhanden. Trotzdem ist den Winzern nicht zum Anstoßen zumute. Viele lagern noch den Wein des letzten Jahres in den Fässern und Tanks und sagen, die Situation sei so dramatisch wie nie zuvor. Westschweiz-Korrespondent Andreas Stüdli hat Weinbauern besucht im waadtländischen La Côte.
Die Vendange, die Weinlese, ist in vollem Gang. In den Reben einer Weinkellerei oberhalb von Gland wird maschinell geerntet. In der Gave macht die diesjährige Weinernte dem Winzer Jean-François Monard aber Sorgen, denn er hat noch 12.000 Liter von der Ernte 2018 in den Tanks und findet keinen Abnehmer dafür. Und das, obwohl die Qualität hoch sei.
On ne peut pas faire grand chose. Nous, on se donne toute la peine du monde à produire de la qualité et tout, puis on produit une seconde pas.
Nicht allen Winzern ergeht es gleich. In der Gave läuft inzwischen die Weinpresse. Monard teilt seine Kellerei mit Pierre-André Gallet, der vor allem den für die Region typischen Fischi produziert. Er ist besser dran, konnte seine letztjährige Weinernte abbringen, sagt er.
Pour ma part, c'est vrai que je pars, j'ai de la chance. J'ai vendu mon 2018 et je vends encore mon 2019, mais avec une grosse pression sur les prix.
Beide Winzer befürchten, dass angesichts der Weinschwemme die Preise einbrechen. Für sie ist klar, das Problem liegt bei den Importen, denn mit den Preisen ausländischer Weine können sie nicht konkurrenzieren. Das Problem verschärft sich auch, weil Schweizerinnen und Schweizer immer weniger Wein trinken. In diesem schrumpfenden Markt machen die Importe mittlerweile 2/3 aus. Dass der Wein aus der Schweiz nur noch 1/3 Marktanteil hat, hat aber auch andere Gründe. 2015 und 2017 gab es unterdurchschnittliche Ernten wegen Trockenheit und Frost. Die Schweizer Weinbauern verloren deshalb Marktanteile an die Weine aus dem Ausland. Nun wäre wieder genug Wein da, nach einer sehr guten Ernte 2018 und des ebenfalls guten Jahres 2019. Alexandre Mondou analysiert für das landwirtschaftliche Forschungszentrum Agroscope den Schweizer Weinmarkt. Leider sei es schwierig, verlorene Marktanteile zurückzugewinnen, sagt er.
Une fois qu'on perd des parts de marché vis-à-vis surtout des vins étrangers, ben on a la peine à revenir vers un équilibre quand les disponibilités typiquement sont cette année sont de nouveau là sur le marché.
Und deshalb schlug die Weinbranche Alarm. In Genf wurden bei Protesten mit Traktoren Verkehrswege blockiert. Ein Genfer Winzer trat gar medienwirksam in den Hungerstreik. Die Kantone Wallis, Waadt, Genf und Neuenburg, die zusammen rund 80% der Schweizer Weinproduktion ausmachen, klopften bei Bundesrat Guy Parmelin an. Bei einer Gesprächsrunde Ende September machte der Landwirtschaftsminister klar, dass es keine Importeinschränkungen geben wird. Er zeigte sich aber offen für Absatzförderungsmaßnahmen, also für Werbung. Frédéric Borlo ist Präsident des Schweizerischen Weinbauernverbandes und Waadtländer FDP-Nationalrat. Er sagt, Ziel ist eine große Werbekampagne, die noch dieses Jahr und das zusammen mit den Großverteilern lanciert werden soll. Ob das die Probleme des Weinbaus löst, ist aber fraglich. Denn Gemessen an der Nachfrage wird derzeit einfach zu viel Schweizer Wein produziert. Und das, obwohl die Produktionsmengen schon heute kontrolliert werden und sogar in der Waadt und im Wallis schon gesenkt wurden. Müsste man denn nicht diese Überproduktion korrigieren? Nein, sagt Frédéric Borloo. Wir würden bei einem Marktanteil von 20-24% landen und hätten nicht mehr die Mittel für die Werbung. Das wäre das Ende. Wir brauchen einen genügend großen Anteil, um eine wichtige Position im Markt zu halten. Sie wollen also um ihren Marktanteil kämpfen, die Schweizer Weinbauern. Zurück in La Côte zeigt sich der Winzer Pierre-André Galle aber skeptisch, ob das mit einer Werbeaktion gelingt. Wir können schon mehr Werbung machen für die Weine, aber das ist teuer und ich glaube nur mäßig an einen langfristigen Erfolg, sagt der Winzer, obwohl er eigentlich an die Zukunft seines Metiers glaubt. Die Schweizer Weinbauern werden noch einige Zeit mit Problemen zu kämpfen haben, trotz der Werbekampagne.
Der Bericht von Andreas Stüdli. Gleich eins nach eins, im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch über Antisemitismus. Der versuchte Anschlag auf eine Synagoge in Halle vor einer Woche hat die Welt schockiert und aufgewühlt. Auch fast 75 Jahre nach dem Holocaust ist jüdisches Leben in Deutschland gefährdet. Auch in anderen Teilen von Europa. Katharina von Schnurbein, Antisemitismusbeauftragte der EU, hat die Übersicht. Das Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Annik Wangler.
In Nordsyrien sind mindestens 5 Zivilisten ums Leben gekommen. Das melden Nachrichtenagenturen mit Bezug auf kurdische Truppen. Die Menschen seien bei einem türkischen Luftangriff auf die Grenzstadt Ras Al Ain gestorben, obwohl die Türkei gestern eine Waffenruhe angekündigt hatte. Der Generalstreik in Barcelona hat zu Straßenblockaden, Flugausfällen und einem verschobenen Fußballspiel geführt. Das Topspiel zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid ist wegen der Ausschreitungen der letzten Tage verschoben worden. Die Kantone blicken bei den Finanzen mehrheitlich positiv auf das nächste Jahr. Die Agentur Kiesten SDA hat 25 der 26 Kantonsbudgets ausgewertet. 15 Kantone rechnen mit schwarzen Zahlen, 10 mit roten. Viele Kantone, die mit einem Überschuss rechnen, gehen unter anderem von höheren Steuereinnahmen aus.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.